Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Ein Jahr lang verbrachte Nora Bossong im System Rotlicht, da wo Frauen eigentlich nur in einer Rolle vorgesehen sind, als Dienstleisterin. An diesem System wollte die Schriftstellerin nicht einfach mehr so vorbeigehen. Sie wollte mehr wissen über Bedürfnisse, Machtstrukturen, Normen und auch das Geschäft erforschen. Also besuchte sie in rot getauchte Puffzimmer, Sexmessen, Pornokinos und Swingerclubs. Am Montag war sie zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim und sie erzählte dann auch von einer bizarren Wahrnehmung.
Ich habe viel Absurdes erlebt. Das ist häufig die Kombination aus harten Szenen und dann geht man ein Stück weiter und steht plötzlich vor einem Nudelsalatbuffet mit Windbeuteln in einem Swingerclub. Und in meinem Kopf passen diese beiden Dinge, dieses urspießige und eher in eine Schrebergartenkolonie passende Buffet. Es passt einfach nicht zu dieser mutmaßlich dort ausgelebten Libertinage. Ja. So sehr libertinage war es dann ohnehin nicht. Aber wenn ich dann im Swingerclub bin und diese kleine Sauna sehe und in der Sauna halten alle ganz zwanghaft ihre Handtücher fest, dann denke ich, in jedem Hallenbad geht es eigentlich freizügiger zu als an diesen Orten.
Und aber im Nachbarzimmer wird gevögelt.
Ganz genau, ganz genau. Und dann hat man noch diese wunderschönen Schlappen an, so Gummilatschen, die Erotik auch in ungeahnte Höhen treiben. Aber auch in diesem Sexkino, über das wir schon geredet haben, gab es dann... eigentlich in jedem Sexkino, was ich besucht habe, ich war ja in mehreren, habe nicht alle beschrieben, aber wenn ich dann am Eingang schon so einen Teekocher vorfinde und daneben so eine Palette mit Apfelteebeuteln, denke ich, ach, wo bin ich denn hier gelandet? Also es ist so das Absurdeste, ich habe noch nie in meinem Leben Apfeltee getrunken, aber dass mich das gleich willkommen heißt an so einem Ort, an dem Pornografie von morgens bis abends gesendet wird, ist das schon ziemlich absurd.
Also ich erinnere mich, es ist Jahre her, an eine Sendung mit einem Ehepaar, ich glaube aus Gelsenkirchen, die damals einen Swingerclub in NRW betrieben haben. Dieses Ehepaar war unfassbar spießig. Und ich erinnere mich auch noch, dass sie erzählt haben, dass im Zeichen von AIDS man überall Schälchen aufstellt, da liegen Kondome drin, aber um das Ganze ein bisschen auch ästhetisch aufzulockern, liegen dann auch Pralinen und Schokoladenteile dazwischen.
Ja, kommt auf die Pralinen an, würde ich sagen.
Wenn Sie in so ein Etablissement wie einen Swingerclub gehen, wie reagieren Männer auf Sie in dem Sinne, dass Sie da reingehen, um eben auch zur Verfügung zu stehen?
Naja, ich habe da schon deutlich gemacht, dass ich quasi mit meinem Partner, also meiner Begleitung da war. Wir haben uns dann irgendwann, damit wir nicht auffliegen, in diesen Pärchenraum zurückgezogen, haben dort eine Viertelstunde gesessen, sind wieder rausgegangen. Ich hatte dann noch meine Haare ein bisschen verwuschelt, damit sozusagen die anderen nicht das Gefühl haben, wir sind hier nur so wir sitzen nur an der Bar rum.
Also Pärchenraum bedeutet, da darf kein anderer rein.
Genau, genau. Da fragt man sich natürlich auch, warum gehe ich in den Swingerclub, wenn ich, das kann ich dann ja eigentlich auch zu Hause machen. Aber im Swingerclub wurde das schon sehr eingehalten, dass sozusagen, wenn von mir ein Zeichen gekommen wäre, dann hätte ich sicherlich Interessenten gefunden, aber ich habe kein Zeichen gegeben und dann wurde das auch sehr gewahrt. Und es hat am Ende ein Herr, mit dem wir uns länger unterhalten haben, seine Hand auf meine Schulter gelegt, hat sich aber erkundigt, ob es okay war für mich. Also so, wo ich sagen muss, okay, das ist in Ordnung, da werden Grenzen eingehalten, eher die Ausnahme in diesem ganzen Business, in dem ich mich bewegt habe.
Wer definiert bei Sex und Prostitution, was richtig und was falsch ist? Auch im Feminismus gibt es da streitbare Gegnerinnen wie Alice Schwarzer und Befürworterinnen wie Charlotte Roach. Eine Welt, in der es normal ist, dass ein Mann dem anderen zuzwinkert, ob er Girls wolle, weil was sollte er sonst wollen? So schreibt es Nora Bossong und sie hat ein Jahr lang in dieser Welt einen Selbstversuch gestartet. Sie besuchte Pornokinos, war beim Table Dance, auf einer Sexmesse, bei einer Tantra-Massage, immer mit dem Ziel, ein Buch daraus zu machen. In SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim erzählte sie, dass ihr zwischendrin auch Zweifel kamen.
Ich habe immer wieder auch meinem Lektor geschrieben, ich mach's doch nicht. Irgendwas hat mich dann doch gereizt und ich wollte es irgendwie das Handtuch nicht werfen, sondern ich wollte es dann irgendwie, die Leute, die dort arbeiten, die können ja auch nicht einfach sagen, so, ich gehe jetzt. Und ich hatte immer noch das große Privileg, dass ich am Ende des Abends in meinem eigenen Bett gelandet bin und dass ich niemanden so nah an mich ranlassen musste, wie es mir unangenehm gewesen wäre. Ich konnte sagen, ich gehe da zur Recherche hin. Das Wort Recherche wurde ganz oft überhört und dann verschwamm da etwas. Also ich glaube auch, dass es schwierig war, in dem Jahr wirklich im Privaten klare Grenzen zu ziehen und aufrechtzuerhalten. Und dass natürlich, wenn ich einen halben Tag im Bordell unterwegs bin, verhalte ich mich natürlich anders. Dann bin ich irgendwie in einer ganz anderen Welt. Da bin ich in einer Welt der absoluten pornografischen Nacktheit, des übersexualisierten Umgangs. Gleichzeitig hinterfragt man auch umso stärker, was man eigentlich ist.
Sie haben Situationen erlebt, die Ekelgefühle ausgelöst haben. Haben Sie umgekehrt auch Situationen erlebt, die Sie persönlich gekickt haben?
Eindeutig eine gute Erfahrung war die Tantra-Massage, die ja so ganz eindeutig auch nicht zum Rotlicht gehört. Das ist einfach das komplette Gegenbild von dem, was ich da sonst erlebt habe, weil es zum einen eine ganz starke Entschleunigung ist. Es wird auch über Sexualität geredet, das heißt, man bettet das alles ein in das, was man wirklich selbst ist, wo man hin will, wo man vielleicht Schwierigkeiten hat, was man sich wünscht. Und es ist nicht so ein reines Leistungsdenken. Zum anderen, zumindest in dem Studio, in dem ich war, es gibt da definitiv Unterschiede, war ganz klar die Grenze gezogen zwischen der Handlung und der Person. Das heißt, ich habe da, das ist das einzige Mal, dass mir das deutlich aufgefallen ist, wirklich nur die Handlung bezahlt. Ich war nicht berechtigt, plötzlich an der anderen Person irgendwie rumzugreifen oder derlei, sondern es war ganz klar, ich liege dort, die andere Person macht etwas mit mir. Und da schien mir sozusagen die Idee, dass ich eine sexuelle Handlung kaufen kann für Geld, zu funktionieren. Es gibt sicherlich Studios, wo das nicht so ist, aber ich glaube, dass das wirklich das Entscheidende ist, dass ich nur eine Handlung kaufe und dass ich nicht meine, damit über den Körper oder über die Seele der anderen Person herrschen zu können.
Zum Schluss der Sendung gefragt, wussten Sie nach dieser Reise besser, wer Sie selbst sind?
Ja, auch wenn ich's, das hängt ja auch häufig miteinander zusammen, wenn man es zwischenzeitlich gar nicht mehr zu wissen meint oder sehr, sehr verwirrt ist, dann kommt man natürlich zu einem ganz anderen Nachdenken über sich selbst und kommt an ganz andere Punkte. Ich würde trotzdem nicht jedem empfehlen, zur eigenen Selbstfindung ein Jahr im Rotlicht zu verbringen, aber es ist tatsächlich, je härter die Fragen sind, die man sich selbst stellt, desto besser sind dann auch die Antworten häufig.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Eins gehört gehört. SWR 1.
Ein ehemaliger Bankkaufmann aus dem Münsterland wird zum konservativen Rebell in der CDU. Jens Spahn ist gerade 37 geworden, seit 2002 im Bundestag. Er war erst gesundheitspolitischer Sprecher, ist jetzt Staatssekretär im Finanzministerium. Auch wenn andere und er selbst vielleicht mal dachten, dass er schon vor 4 Jahren den Posten des Gesundheitsministers bekäme.
Ich bin jetzt wahnsinnig froh, Staatssekretär im Finanzministerium zu sein, zu der Zeit, wo wir endlich mal keine Schulden machen, sondern Überschüsse haben. Da habe ich 20 Jahre als junger Unionler immer für gekämpft, Schulden machen beenden. Und das jetzt gestalten zu können und in Verantwortung zu sein, da habe ich schon Freude dran, weil dann kann man eben Ideen, die man hat, auch umsetzen. Aber es manchmal ergibt sich das dann anders, als du denkst, von den Zeitabläufen her. So wie es gelaufen ist, alles okay.
Staatssekretäre stehen ja oft so an zweiter Stelle, eher im Hintergrund. Bei Ihnen hat man jetzt nicht den Eindruck. Sie positionieren sich da schon ganz gut.
Es gibt ein schönes Bonmot für einen Kollegen, der sagte, eine Mutter hatte 2 Söhne, einer fuhr zur See, einer wurde Staatssekretär, von beiden hat man nie wieder was gehört. Das ist aber sehr überspitzt. Aber natürlich ist beim Staatssekretär, und so verstehe ich meine Rolle auch bei Wolfgang Schäuble als Finanzminister, er ist der Minister, er ist der Chef sozusagen. Und ich bin, meine Aufgabe ist es, ihn gegenüber dem Parlament, gegenüber der Öffentlichkeit, auch in Brüssel bei Verhandlungen zu vertreten bei den Themen Griechenland, Euro, Haushalt, wofür geben wir das Geld aus? Und das mache ich auch gern.
Und bei welchem Ministerposten würden Sie nicht Nein sagen?
Ach, Frau Köster, das ist doch immer gern genommene Fragen aller Art. Dann mache ich jetzt auch die klassische Antwort darauf. Erstmal geht es darum, den Bären zu erlegen, bevor man was verteilt. Es ist aber wirklich so. Ich finde 4 Monate vor einer Wahl. Überlegen Sie mal, als vor 4 Monaten, 3, 4 Monaten Herr Schulz auf die Bühne kam, dachten alle, Wahl ist schon verloren, der wird jetzt Kanzler, alles gelaufen. Jetzt ist es 4 Monate später anders. Es kann in 4 Monaten schon wieder ganz anders sein.
Gibt es Posten, für die man sich auch besser eignen würde als andere, wo man sich auch vielleicht im Vorfeld auch positionieren kann, um einfach klarzumachen, das wäre mein Bereich? Oder ist das einfach, was in der Politik generell so verpönt wird? Weil die Reaktion Ihrer Frage zeigt ja auch so, ich kann die Frage nicht mehr hören.
Ja, aber darum geht es doch nicht. Es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie einen Posten habe, sondern es geht darum, dass wir überhaupt erstmal, wen die Menschen vertrauen, dass er weiter regieren soll oder neu regieren soll. Wer soll Kanzler werden in diesem Land? Einer der wichtigsten politischen Ämter in Europa, in diesen unsicheren Zeiten sowieso. Und dann geht es immer am Ende, wer an welcher Stelle auch Verantwortung übernehmen kann. Das klingt jetzt sehr klassisch, aber genauso ist es. Es geht nicht darum, dass irgendwie Jens Spahn oder sonst wer irgendwas wird. Es geht darum,
so ist die Frage auch gar nicht gemünzt. Die Frage ist eher dahingehend gemünzt, wo sehen Sie Ihre persönlichen Stärken? Wo wären Sie gut geeignet? Wo sehen Sie sich selbst?
Ich glaube, eine meiner Stärken ist, sage ich jetzt mal so ein bisschen selbstbewusst, ist, dass ich mich wahnsinnig schnell gut neu in Themen einarbeiten kann. Ich weiß noch, als ich mit Gesundheitspolitik angefangen habe, vor 13, 14 Jahren, haben alle gesagt, was will der Bankkaufmann in der Gesundheitspolitik? Und ich glaube, ich habe mich da echt gut reingearbeitet. Und dann haben alle gefragt vor 2 Jahren, was will der Gesundheitspolitiker in der Finanzpolitik? Und auch da geht es darum, sich reinzuarbeiten, die Dinge zu verstehen. Und das gelingt mir ganz gut, um sie dann politisch umzusetzen und zu transportieren.
Mit 15 trat Jens Spahn in die Junge Union ein. In der Abi-Zeitung schrieben ihm die Mitschüler unter Berufswunsch Kanzler. Er wurde gesundheitspolitischer Sprecher, ist jetzt Mitglied des CDU-Präsidiums und Staatssekretär im Finanzministerium. Die Woche war er zu Gast in SWR1 Leute und hat dann auch erzählt, woran er erkennt, welche Laune sein Chef Wolfgang Schäuble hat.
Ach, das sehe ich schon, wenn ich reinkomme, wie er mich anschaut, weiß ich meistens schon, wie gut er gelaunt ist. Aber andersrum ist diese Masche, dass er manchmal ein bisschen brummelig guckt, glaube ich, auch eine gute Finanzministermasche, weil dann fragen nicht so viele Leute nach mehr Geld.
Sie kritisieren öfter Angela Merkel. Über Wolfgang Schäuble konnte ich nichts finden, weil der sich einfach nicht kritisieren lässt.
Ich weiß auch nicht, ob Sie was finden, wo ich Angela Merkel kritisiere. Ich mache Sachbeiträge.
Gerade auch in der Flüchtlingspolitik haben Sie des Öfteren kritisiert?
Ich habe immer dafür geworben, eine breitere Debatte zu führen, schon am Anfang. Ich kann mich noch erinnern, vor September 2015, ne, wo ja alle in dieser Refugees-Welcome-Stimmung war. Und da hattest du zwischen denen, die am Bahnhof stehen und jubeln, und den Glatzköpfen überhaupt nichts Graues in der Debatte, ne? Wo man auch mal gesagt hat, aber es hat auch Folgen und wir müssen über Integration reden und dass wir uns nicht übernehmen. Und ich habe immer nur versucht, in der Sache da Beiträge beizusteuern. Darum geht es und nicht darum, an eine Personen zu kritisieren.
Sehen Sie Kritik als was Schlechtes an?
Nein, aber wir personalisieren oft Kritik immer in der öffentlichen Debatte. Es geht nicht darum, Spahn, Merkel, Schäuble, sonst wer, Seehofer. Es geht doch im Kern darum, dass wir in der Sache miteinander auch mal streiten. Das, finde ich, muss sogar sein. Sonst nur dann im positiven Streit ums bessere Argument entstehen auch gute Lösungen. Es sollte halt nicht immer gleich personalisiert werden.
Wo streiten Sie im Sinne von einer Streitkultur mit Wolfgang Schäuble?
Ach, wir diskutieren vieles mal intern, dann aber auch miteinander aus. Worüber wir viel auch reden immer wieder, ist zum Beispiel die Frage, wie geht's weiter mit der Europäischen Union? Wo er natürlich mit seiner Erfahrung, auch aus seiner ganzen Biografie heraus, was der Blick auf Europa angeht und die Entwicklung, vielleicht Dinge auch mal anders einschätzt als ich. Und dann reden wir darüber.
Wie stehen Sie zum Vorschlag von Emmanuel Macron, einen EU-Finanzminister zu installieren?
Gegen die Idee an sich spricht nichts, was den Namen angeht. Die Frage ist, was soll der tun? Und darüber ist ja sozusagen die Debatte da. Und die Frage, ein Euro-Budget zu haben, also einen eigenen Haushalt für diesen Minister. Dann ist die nächste Frage, wofür soll der Haushalt genutzt werden? Wofür soll das Geld da sein? Um Investitionen anzureizen, bin ich sofort dabei. Um was für Forschung zu machen, bin ich sofort dabei. Oder geht es nur darum, neue Schulden zu machen und umzuverteilen? Dann wäre ich weniger gern dabei. Also wir müssen ein bisschen weg von den Überschriften in der Diskussion, sondern gemeinsam mit Frankreich, wie es der Wolfgang Schäuble ja auch mit Bruno Le Maire, dem neuen Finanzminister Frankreichs, am Montag noch in Berlin gemacht hat, gemeinsame Projekte suchen. Wo können wir gemeinsam Lösungen anbieten für die Europäische Union, auch im Finanzbereich?
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Eins gehört gehört. SWR1.
Er war Krankenpfleger und Referent im Kanzleramt, arbeitete in den Arbeitsämtern in Tübingen und Stuttgart. Stefan Sell hat eine besondere Biografie. Heute ist er Professor für Sozialwissenschaften, leitet ein Institut für Arbeitsmarktforschung in der Hochschule in Koblenz. Und er forscht ganz besonders am Thema Armut aus unterschiedlichsten Perspektiven. Seine Ausbildung als Krankenpfleger, die hat ihn übrigens so geprägt, dass er nicht als Krankenpfleger arbeiten wollte.
Ich habe das Berufsfeld fluchtartig verlassen, weil ich gemerkt habe, wie hierarchisch strukturiert dieser Bereich ist. Und ich zugleich auch gemerkt habe damals, ich war ja Schulabbrecher, ich habe das Gymnasium abgebrochen mit mittlerer Reife. Und in der Ausbildung habe ich deutlich zu spüren bekommen, dass du in diesem Land das Abitur brauchst, um höher hinaufzukommen. Das wurde einem deutlich gemacht. Und das war dann die Motivation zu sagen, okay, offensichtlich muss man hier den Schulabschluss haben,
um weiterzukommen. Wie wütend macht es Sie dann, wie schlecht eben auch Menschen in diesen wichtigen Berufen, in den sozialen Berufen, wie eben Krankenpfleger bezahlt werden?
Ja, das ist ja eigentlich das Spannende. Wenn wir uns von der reinen Armutsdiskussion im engeren Sinne die ganz armen Menschen lösen, sondern sehen, dass eben 40% der Bevölkerung in den letzten Jahren abgekoppelt wurden von der positiven Einkommensentwicklung, dann sind darunter eben zum Beispiel die ganzen Pflegeberufe. Und das ist skandalös. Das ist besonders skandalös deswegen, weil es sich auch hier über nicht nur um ganz wichtige Arbeit handelt, sondern überwiegend auch Frauen betroffen sind. Wir haben also hier ein ganz klares Geschlechterproblem.
Bei Minijobs sagt man auch, sind vor allem Frauen
und
betroffen.
Hier kann man ganz deutlich zeigen, dass wir politische Verantwortung haben. Nehmen Sie den Bereich, wir haben hier Hunderttausende von Frauen, die im allein in Baden-Württemberg im Einzelhandel arbeiten. Bis zum Jahr 2000 war die Welt im Einzelhandel in Ordnung. Man hat zwar keine Reichtümer verdient, aber weil die Tarifverträge waren allgemeinverbindlich. Jeder musste sich an diesen Tarifvertrag halten von den Unternehmen. Und dann auf Druck der Arbeitgeber hatte die damalige rot-grüne Regierung das abgeschafft. Seitdem häufen sich in den Medien die Berichten über Lohndumping, miese Arbeitsbedingungen für die Verkäuferinnen, weil sie natürlich betriebswirtschaftlich jetzt sich einen Vorteil erwirtschaften können, wenn sie die Löhne drücken. Und hier ist ganz klar, was man machen muss. Man muss Ordnung schaffen auf dem Arbeitsmarkt. Und wir müssen hier eigentlich für die besten Rahmenbedingungen sorgen. Und das wird derzeit mit Füßen getreten.
Ja, und dann gibt es ja auch die drohende Angst vor Altersarmut, die, glaube ich, auch immer größer wird.
Ja, Angst. Und was heißt Angst? Ne? Wir sehen ganz klar einen Anstieg der Altersarmut. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Hörer, deutlich zu machen, wir haben eine Polarisierung. Es gibt tatsächlich, neulich war ja wieder die Berichte, den Alten ging's noch nie so gut wie heute. Kann man nicht so sagen. Einem Teil der älteren Menschen geht's verdammt gut, materiell und keine Frage. Und es wird auch immer mehr geben, denen es materiell gut geht. Nämlich Leute, die Eigentum gebildet haben, die gehen gut versorgt und gepampert in den Ruhestand. Gleichzeitig wächst aber die Gruppe der wirklich armen Alten. Und das ist eine logische Folge. Wir haben jetzt schon einen Anstieg der Armutsquote bei den Älteren über 65 von 10,7 auf 15,9% in den letzten Jahren. Warum? Weil immer mehr Ältere jetzt reinkommen in die Rente, die zerschossene Erwerbsbiografien haben, die im Niedriglohnsektor gearbeitet haben, die oftmals auch länger arbeitslos waren. Die kommen jetzt erst alle. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren einen deutlichen Anstieg der Altersarmut sehen.
Die Altersarmut wird zunehmen, sagt Sozialwissenschaftler und Armutsforscher Stefan Sell. Er war am Mittwoch zu Gast. Er erforscht die Armut ganz besonders im Hinblick auf Hartz IV. Aber wie funktioniert eigentlich Armutsforschung? Nicht über die Menschen sprechen, sondern mit ihnen. Das ist Stefan Sell dabei ganz besonders wichtig.
Bezogen auf Hartz IV haben wir langzeitarbeitslose Menschen eingeladen zu Workshops, wo es darum ging, was würdet ihr denn bei einer Reform des SGB II, also des Hartz IV-Gesetzes, was würdet ihr anders machen? Jetzt würden viele erwarten, da kommen dann so völlig unrealistische Vorstellung nach dem Motto, möglichst viel Geld und man wird in Ruhe gelassen und so weiter. Nein, und das Interessante war, dass diese Beteiligung der Betroffenen ganz, ganz viele sehr pragmatische, realistische, einfache Vorschläge gebracht haben. Sie haben zum Beispiel gesetzliche Veränderungen vorgeschlagen, die dazu führen würde, dass man mit den Betroffenen würdevoller umgeht in den Jobcentern. Das war sowieso etwas, was die Leute am meisten stört, wie mit ihnen umgegangen wird in den Behörden. Bei der Frage der Prüfung der Bedürftigkeit zum Beispiel.
Betrifft doch eine Denkweise und eine Haltung eines Menschen. Sowas kann man ja nicht per Gesetz regeln.
Naja, aber Sie können natürlich, wenn Sie das Gesetz so ausgestalten, wie wir es heute haben, dann machen Sie das sowohl den Mitarbeitern in den Jobcentern wie auch den Betroffenen das Leben zur Hölle. Das ist ja ein bürokratischer Albtraum, eine kafkaeske Situation, der viele Millionen Menschen hier ausgeliefert sind im Grundsicherungssystem. Und das hat sehr wohl was mit gesetzlichen Regelungen zu tun. Sie können die vereinfachen und darum ging es. Ne? Also es ging darum zu fragen, haben die Vorschläge und was uns überrascht hat, ja, da kommen ganz viele ganz praktische Vorschläge, was man im Kleinen verändern könnte. Keine große Revolution, sondern pragmatische Vorschläge.
Wir wollten auch noch über positive Beispiele reden. Die gibt es nämlich oft so selten. Welche positiven Beispiele können Sie dahingehend nennen?
Naja, nehmen wir doch mal einen Teil der Armutsdiskussion auch in den Medien durch die Berichterstattung, die sich in unseren Köpfen festgesetzt hat. Wenn wir zum Beispiel an Rumänen oder Bulgaren denken, die werden immer assoziiert mit Armutszuwanderung. Nehmen Sie die Problemhäuser im Ruhrgebiet, ganz viele Tausende arme Rumänen und Bulgaren leben dort unter unzumutbaren Bedingungen. So, und das ist in den Köpfen der Leute angekommen. Gleichzeitig...
Weil es vielleicht auch die Mehrheit ist, kann das
ja,
sein?
Ja, natürlich. Es ist eine wahrnehmbare Zahl, also vor allem eine sichtbare Zahl. Aber es ist gar nicht so die Mehrheit, denn es gibt sehr viele Rumänen und Bulgaren, die hier leben und arbeiten, und zwar hart arbeiten. Und nehmen wir ein Beispiel, wir haben 30.000 ausländische Ärzte in den deutschen Krankenhäusern. Die halten dort den Betrieb aufrecht. Und ganz viele kommen aus Osteuropa. Wir haben tausende rumänische, bulgarische Ärztinnen und Ärzte. Würden die von einem Tag auf den anderen weggehen, dann würde hier die Versorgung in vielen Krankenhäusern zusammenbrechen. Nur, wenn wir ehrlich sind, werden wir relativ wenig Berichte über diese Rumänen und Bulgaren finden, die hier den Laden mit am Laufen halten, was die auch positiv integriert sind in unsere Gesellschaft. Nur sehen sie die nicht so skandalös, wie jetzt beispielsweise ein Problemhaus in Dortmund.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Eins gehört gehört. SWR 1.
Schauspielerin Hannelore Hoger spielt zum letzten Mal die Ermittlerin Bella Block im ZDF. Das hat sie mehr als 20 Jahre lang gemacht. Am Freitag war sie zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim und sie sprachen dann auch über die Rolle, mit der sie eben berühmt wurde.
Ich habe immer gedacht, es wären nur 28 Filme, aber es waren, glaube ich, insgesamt 38.
In einem Zeitraum von über 20 Jahren.
Ja, 24, glaube ich, ja. Also das war schön, aber es ist jetzt zu Ende gegangen. Und,
weil Sie es so wollten?
Ja.
Ja?
Ja. Die hätten gerne weitergemacht, der Sender, aber ich finde, es ist jetzt auch genug. Das sind zwei unterschiedliche Filme, die laufen jetzt auf dem Hamburger Filmfest, Festspielen im Herbst. Ja? Einer spielt in Brandenburg und einer ist eine ziemlich harte Sache. Der zweite, der letzte. Ja, also hat mir viel gebracht, viel Popularität. Und
hat sich am Anfang, glaube ich, noch gar nicht so abgezeichnet. Es hat ein paar Jahre gebraucht. Ne?
Ja, überhaupt nicht. Also es war ein Film geplant von der Produzentin Katharina Trebitsch und mit Max Färberböck. Und die beiden ersten, hat er einen zweiten Film gedreht.
Ja.
Und so, es lief ganz langsam an.
Und eigentlich waren Sie im Rückblick auch die erste richtig erfolgreiche weibliche Kommissarin.
Nein, es gab, glaube ich, vor mir noch eine, das war die Nicole Hiesters, die war die allererste Kommissarin.
Das war die allererste, aber die lange
inzwischen,
gemacht.
Inzwischen können wir gar nicht mehr alle zählen.
Ah, stimmt, ja. Aber im Prinzip sind Sie sowas wie eine emanzipatorische Pionierin letztlich.
Weißt du, was das ist, aber genau. Ich bin eine Schauspielerin, die eine Rolle spielt und dadurch populär geworden ist. Und das freut mich. Und ich danke allen meinen Fans, die zu mir gehalten haben. Ja?
Gesellschaftlich wichtige Themen, das war, glaube ich, auch immer eins der Anliegen von Bella Block, also der Filmfigur Bella Block, sowas auch im Fernsehen entsprechend zu transportieren.
Naja, man will ja was Sinnvolles machen und man will den Zuschauern nicht nur etwas schenken, so als Person auch. Unser Beruf ist ja so. Ja. Ja? Also wir definieren uns über eine Figur und mit dieser Figur wollen wir vielleicht auch etwas vermitteln, was das Zuschauer interessiert.
Nicht? Ja. Es gibt inzwischen Leute, die sagen, es finden viel zu viele Kriminalfilme im deutschen Fernsehen statt und es geht uns auf die Nerven. Gehören Sie zu denen?
Ja, ich finde es auch, dass es inzwischen so ist. Es gibt drei Themen, also Kochen, Moderation, also Ratespiele. Und Spiele können ja manchmal auch ganz schön sein, da gibt es auch gute. Ja. Und dann gibt es eben morgens, mittags, abends und nachts Krimis. Ja. Mhm. Auf allen Kanälen. Es ist auch nicht so, dass man ständig umschwenken kann. Also ich gucke sehr gern Dreisat und Arte, ja. Da hat man dann Glück manchmal.
Hannelore Hoger ist eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen. Zum letzten Mal spielt sie jetzt die ZDF-Kommissarin Bella Block. Die hat sie 24 Jahre lang gespielt. Am Freitag war sie zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim. Und sie haben auch auf die Zusammenarbeit mit vielen ihrer Kollegen zurückgeguckt. Angefangen bei Götz George.
Ein wunderbarer Schauspieler, aber er konnte schwierig sein, weil er gerne bestimmte. Aha. Manchmal bestimmte er auch gerne, was die anderen zu machen haben. Also wenn der so macht, musst du so machen und dann mache ich so und dann macht er mal. Aber er war auch, er konnte auch sehr, sehr liebenswürdig sein.
Bei Rossini haben Sie die eine Rolle gespielt, in der Sie ihn relativ zügig in die Kiste ziehen wollten.
Ja.
Sollten.
Ach, ja,
mussten.
Naja, die Kiste war entfernt.
Also es kam nicht zu der Kiste.
Nee, und mit Kroll habe ich ja dann auch diese eine ganz süße Szene gehabt. Die ist aber auch ganz
sehr liebenswerter
ganz süß.
Kollege.
Ja, ganz netter.
Süß?
Ganz netter Knabe, okay. Süß nicht. Ich habe ihn ja nicht gebissen und probiert, aber, aber er ist wirklich sehr liebenswürdig.
Ja, wie liebenswürdig war denn Harald Juhnke?
Also bei mir war der sehr, sehr liebenswürdig. Er war trocken und er musste allerdings immer abgeholt werden abends. Er ließ sich immer abholen. Aha. Und er konnte seinen Text und wir haben wunderbar, also sehr schönes Stück von Torini gespielt, Peter Torini, Alpenglühen. Ich habe gerne mit ihm gespielt, wir haben uns gut verstanden. Das war ein netter Spruch, sehr witziger.
Ja klar, wobei
Knabe
die trockenen gewesen. Phasen wurden dann ja abgelöst durch die doch sehr feuchten.
Ja,
bei ihm.
Gut. Aber da zu der Zeit war er wirklich, er war dann einmal fiel er aus, in Mülheim haben wir gastiert, da kam er nicht. Das war dann schade. Dann haben wir das Stück gelesen, weil Torini gerade da war und der Regisseur. Aber er wusste das,
Alkohol, das entnehme ich auch dem Buch, das Sie geschrieben haben, wo Sie auch ein bisschen schildern, wie das damals am Theater war, auch als Sie angefangen haben. Alkohol hat damals zumindest eine riesengroße Rolle gespielt.
Wissen Sie, das liegt daran, ich kann nicht viel Alkohol trinken, weil ich kann es gar nicht vertragen. Ja? Mhm. Ich war noch nie wirklich betrunken in meinem Leben. Also ich kann das nicht. Ja? Und nach Alkohol, ich trinke abends manchmal ein Bier, um meine Nerven zu beruhigen. Wissen Sie, es ist so, Sie sind ja nach einer Vorstellung doch also aufgeregt. Ja, und man kann ja aber immer eine Vorstellung, bums, außer Hause gehen und ins Bett legen und einschlafen. So.
Das geht nicht.
Das geht schwer. Ja?
Gar nicht.
Und das ist eigentlich das Gute, dass man hinterher mit einem Kollegen zusammensitzt. Ja, und dann auch noch hatscht und noch ein Bier trinkt oder ein Wein oder was weiß ich. Ja, gut, es haben viele getrunken, aber das kann ich nicht ändern.
Ist das ein verlockendes Szenarium auch für Sie? Hätten Sie Lust, mal wieder regelmäßig jeden Abend auf die Bühne gehen?
Also ich habe es vor ein paar Jahren ja noch gemacht in Hamburg und das war gut und so. Aber verlockend ist es insofern nicht, als ich kenne viele und das sind wunderbar, das sind keine schönen Momente, ja, wenn es große Texte sind und wenn sie dann hängen auf der Bühne, das ist furchtbar.
Ja. Ist Ihnen das schon passiert?
Nee.
Eins gehört. SWR 1.